Wir ist hier. Der Podcast für den Landkreis Cloppenburg.
Moin und willkommen zu einer neuen Folge von Wir ist hier, dem Podcast aus dem Kreishaus an der Eschstraße in Cloppenburg. Ich bin Lars Kors. In dieser zweiten Ausgabe unserer Doppelfolge zu 113 richten wir den Blick auf das, was oft im Verborgenen bleibt. Die Zeit nämlich nach einem schweren Verkehrsunfall. Die Stunden, Tage, auch Jahre, in denen Menschen mit dem Leben müssen, was in einem einzigen Moment geschehen ist. Mit Verlust, mit Angst, mit Dankbarkeit und mit der Frage, wie man weitergeht und wie man weiterlebt, wenn das Leben plötzlich ein anderes geworden ist. Heute sprechen wir mit Menschen, die genau diese Perspektive kennen. Menschen, die begleiten, die aushalten, die trösten und die selbst geprägt wurden von dem, was sie erlebt haben. Ich freue mich sehr auf Heinz Dierker aus der psychosozialen Notfallversorgung des DRK. Er weiß, was es bedeutet, wenn ein Stuhl am Tisch plötzlich frei bleibt. Und zwar für immer. Frei bleibt. Er und seine Kolleginnen und Kollegen sind da, wenn Angehörige, Ersthelfer, Unfallzeugen oder auch Einsatzkräfte Halt brauchen, wenn die Seele Unterstützung braucht, wenn der Boden unter den Füßen weggerissen wurde. Außerdem begrüße ich Herwig Grotelüschen, viele Jahre Feuerwehrmann, erfahren, abgeklärt, dachte er, bis das Schlimmste passierte, nämlich der schlimmste aller Einsätze, der traf ihn selbst, der Unfall seiner eigenen Tochter. Er erzählt von Angst, von Hoffnung, auch von Dankbarkeit und davon, wie nah professionelle Routine und persönliche Verletzlichkeit manchmal beieinander liegen. Mit dabei ist auch Jan-Oskar Häufmann, Anwalt für Verkehrsrecht. Er zeigt, wie weit die Folgen eines Unfalls reichen können, juristisch, finanziell, emotional und warum Entscheidungen im Straßenverkehr oft ein ganzes Leben prägen. Andreas Sadelfeld, Bestatter, ist dabei, ein Mann, der täglich mit Abschied und Würde arbeitet und dennoch Momente erlebt, die ihn aus der Bahn werfen. Auch er berichtet von einem Unfall, der ihn selbst tief berührt hat und er zeigt, hinter jedem Einsatz, hinter jeder Akte, hinter jeder Routine steht ein Mensch. Und am Ende dieser Runde möchte ich noch jemanden begrüßen, der dieses Präventionsprojekt 113 unterstützt und mitträgt, nämlich Landrat Johann Wimberg. Er macht deutlich, warum 113 nicht nur ein Bühnenprogramm ist, sondern ein Auftrag, junge Menschen zu schützen, Verantwortung zu stärken und Schicksale zu verhindern, bevor sie entstehen. Schön, dass Sie dabei sind. Um es ganz deutlich zu sagen, 113 ist kein Theaterstück im klassischen Sinn. Es ist ein präventives Bühnenformat, das sich ganz bewusst eben an Schülerinnen und Schüler richtet. An junge Menschen, die gerade ihren Führerschein machen oder frisch im Straßenverkehr unterwegs sind. Entwickelt wurde es gemeinsam mit Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und vielen engagierten Partnern im Landkreis Cloppenburg. Erlebt werden kann 113 in verschiedenen Schulen und Veranstaltungsorten im Kreisgebiet. Und überall dort passiert etwas, das man nicht so schnell vergisst. Einsatzkräfte erzählen von Einsätzen, die sie geprägt haben, von Momenten, die sie nie wieder loslassen, von Entscheidungen, die Sekunden dauern und über Leben entscheiden. Es sind echte Geschichten, keine pädagogischen Konstrukte und genau das macht 113 so eindringlich. Im ersten Teil unserer Doppelfolge, da haben wir ja mit Menschen gesprochen, die diese Einsätze erlebt haben. Heute richten wir den Blick auf diejenigen, die danach begleiten, auffangen, beraten und manchmal selbst betroffen sind. Herwig Grotelüschen, du hast als Feuerwehrmann viele schwere Verkehrsunfälle erlebt. Wie hast du diese Einsätze damals verarbeitet und was hat dir geholfen, trotz der Belastung immer weiterzumachen?
Ich habe eigentlich meinem Leben lang immer der Feuerwehr verschrieben, weil ich Menschen helfen wollte. Ich habe sicherlich sehr viele schwere Unfälle miterlebt und gesehen. Irgendwie baut man dann über die Jahre auch eine Wand auf, dass man so was nicht mehr an sich heranlässt. Natürlich gibt es immer wieder Situationen, wo man dann sagt, ja, war doch nicht so einfach. Dann gibt es ja Gott sei Dank so Menschen wie Heinz, die einen dann unterstützen. Auch die Feuerwehrleute brauchen da ab und zu auch Hilfe.
Gab es einen Moment in deiner aktiven Feuerwehrzeit, an dem du dachtest, schlimmer kann es eigentlich nicht werden? Bevor das Schicksal deine eigene Familie getroffen hat?
Doch, das gab es schon. Gab es mehrfach, wo man immer gesagt hat, Mensch, wieso haben die Menschen sich totgefahren zum Beispiel? Ne? Und man kommt da an und muss dort dann eben Menschen aus dem Auto bergen, die dann nicht mehr am Leben sind. Das ist schon hardcore. Also das ist nicht so einfach.
Was weißt du auf der Anfahrt zu einem Unfallort auf dem Fahrzeug?
Da weiß man eigentlich nur, dass ein schwerer Verkehrsunfall ist mit eingeklemmter Person. Mehr weiß man da erstmal gar nicht. Und dann fährt man da erstmal hin und guckt sich das dann vor Ort an und dann muss man halt Entscheidungen treffen. Früher war ich ja selber aktiv da am Arbeiten. Später als Führungskraft musst du dann die Entscheidung treffen, was machen wir jetzt. Geht natürlich auch mit dem Rettungsdienst zusammen, weil dann die Notärztin oder der Notarzt dann sagt, hier das und das muss gemacht werden und dann machen wir das. Ne?
Als deine Tochter verunfallte, da hat sich deine Perspektive schlagartig verändern müssen, sage ich mal. Kannst du uns mitnehmen in diesem Moment, als du von dem Unfall erfahren hast?
Ich war ja noch zu Hause. Meine Tochter, die ist da ja in Hallen in der Grundschule gewesen als Referendariatin. Und die Schule rief dann an, wo bleibt die denn? Tja, die ist unterwegs. Die ist um 7 Uhr weggefahren. Ja, ist nicht angekommen. Ne? Und dann ging das gleich wie so ein Blitz durch meinen Körper. Da muss was passiert sein, sonst kann das nicht angehen. Und dann wollte ich da, weil ich ja weiß, wo sie langfährt, wollte ich losfahren. Und auf halber Strecke rief sie meine Frau an und sagt, kannst sofort wieder herkommen, die Polizei steht auf dem Hof. Ja. Und dann weißt du als Feuerwehrmann genau, was passiert ist und das vergisst man sein Leben lang nicht mehr.
Weißt du, was das für ein Morgen war, für einen Tag?
Ja, das war der 1. Oktober, ne? Ganz normaler Morgen, nichts Besonderes.
Dann. Sonne schien, es ja. Regnete oder?
Ja, es war noch dunkel morgens. Ne? 1. Oktober ist morgens ja immer schon ein bisschen dunkel und diesig.
Versuch doch mal die Zeit danach als Phase voller Angst und Ungewissheit uns zu beschreiben. Was haben diese Tage und Wochen wirklich ausgelöst?
Wir wussten ja, dass sie ins EV nach Oldenburg gekommen ist, per Hubschrauber. Und dann sind wir ins EV gefahren. Und dann muss ich echt sagen, das Krankenhaus, die haben alles gegeben, was geht.
Deine Tochter, das müssen wir auch dazu sagen, hat überlebt.
Ja.
Und sich so richtig ins Leben auch zurückgekämpft.
Ja.
Wie erinnerst du dich an diesen Weg des Zurückkämpfens?
Ja, also wenn du als Eltern in einer Intensivstation bist und dir das Elende anguckst, oder besser gesagt, das, was die Ärzte da gebracht haben, um so einen Menschen wieder ins Leben zurückzuholen, das ist eine absolute Leistung. Und du kriegst das hautnah mit. Das fand ich eigentlich das Gute dabei, dass die Ärzte einer nichts verheimlicht haben. Das war richtig gut, also das muss man sagen. Ne? Und irgendwann sagte die Ärzte nach 2 Tagen, jo, die kämpft sich wieder ins Leben zurück. Das sieht gut aus. Also wir wussten 2 Tage nicht, ob sie es überhaupt überlebt oder nicht.
Was ist denn eigentlich konkret passiert an dem Morgen?
Meine Tochter, die wollte da über die Bundesstraße Richtung Hallen fahren. Wie es passiert ist, wissen wir bis heute nicht. Wir wissen nur, dass von rechts halt ein LKW gekommen ist. Im Endeffekt hat eine Sekunde gefehlt. Dann kann man jetzt drüber streiten. Der LKW eine Sekunde zu schnell, sie eine Sekunde zu langsam. Das ist egal, wie du es drehst, das ändert die Situation nicht. Und da hat meine Tochter heute noch Probleme mit. Sie weiß nicht, wieso dieser Unfall passiert ist. Weil sie kann sich da nicht dran erinnern. Das ist wie aus dem Gehirn gestrichen. Sie weiß das nur von Fotos und da ist ja nur das Resultat. Und sie kann sich bis heute nicht dran erinnern, wie das passieren konnte. Es gibt nur 2 Varianten. Du fährst an eine Kreuzung ran, guckst nach rechts, guckst gegen eine A-Säule, der LKW versteckt sich dahinter, weil er relativ weit weg ist. Das wäre die eine Variante. Guckst nach links, sagst, oh, kommt nichts, kann losfahren. Und die zweite Variante ist, du guckst dahin, siehst den LKW, aber ignorierst den. Wie auch immer. Was anderes gibt es da nicht. Ne? Und da kommen wir bis heute, das ist immer noch was im Kopf rumgeistert, warum ist das so? Ne? Und das ist bis heute noch nicht geklärt.
Warst du mit deiner Tochter nochmal zusammen an dieser Unfallstelle seither?
Ja, einmal sind wir da hingewiesen, sind wir da vorbeigefahren.
Was löst das aus?
Nee, eigentlich nichts, muss ich ehrlicherweise. Also ich bin ja nach dem Unfall da gewesen, habe mir das angeguckt. Und meine Tochter, die ist, weil wir da hinten nach Kloppenburg gefahren sind, sind wir da mal lang gefahren. Und dann sagt sie, ja, hier ist das passiert. Ne? Und das war eigentlich alles, mehr nicht.
Was hat dir und deiner Frau in dieser Zeit sehr viel Kraft gegeben?
Die Hoffnung, dass das gut geht.
Du hast gesagt, dass die Emotionen und Sorgen von damals bis heute nachwirken. Wir können das auch spüren. Wie zeigt sich das im Alltag auch noch lange Zeit später?
Im Endeffekt war ja meine Tochter 1 Jahr krank. 1 Jahr hat das gedauert, bis sie wieder auf die Füße stand. Und wir haben unheimlich viel darüber geredet, auch über den Unfall. Es war ja in der Zwischenzeit sogar so, sie wollte ja quasi alles hinschmeißen. Das kann ihre Geschichte mit dem Lehramt gar nicht mehr machen. Ja, und dann musst du da mit Engelzungen reden, dass dieser Tag wieder kommt, wo alles wieder gut ist. Sie hat es geschafft, ne? Das ist alles gut heute.
Ein Geschenk?
Ein Geschenk, absolut.
Du bist, hast du auch mal gesagt, in einer der Veranstaltungen von 113 unendlich dankbar für die Arbeit der Einsatzkräfte und der Ärztinnen und Ärzte. Auch das hast du gerade eben noch erzählt. Was möchtest du diesen Menschen vielleicht auch stellvertretend für viele Betroffene einfach heute sagen?
Die Menschen, die dort ihren Job gemacht haben, in Anführungsstrichen, die haben ihn richtig gut gemacht. Auf jeden Fall. Sonst wäre das nie so ausgegangen. Da zählt die Feuerwehr dazu, da zählt der Rettungsdienst dazu. Selbst der Flug ins Krankenhaus, da haben die alles gegeben. Das war so ein Ritt auf der Rasierklinge.
Wenn du jungen Menschen im Publikum von 113 etwas mitgeben möchtest, was ist die wichtigste Botschaft aus deiner Erfahrung als Feuerwehrmann und auch als Vater?
Also ich kann nur jedem sagen, man sollte umsichtig im Verkehr unterwegs sein, nicht alles als selbstverständlich hinnehmen. Und manchmal muss man auch für andere mitdenken. Das ist einfach so. Ein Handy gehört nicht am Ohr. Und man sollte sich auf den Verkehr konzentrieren. Und manchmal vielleicht auch nicht immer auf sein Recht bestehen, wenn man im Auto sitzt. Sondern auch einfach den anderen den Vortritt lassen.
An dieser Stelle möchte ich jemanden vorstellen, den ich seit vielen Jahren aus der Zusammenarbeit kenne und auch sehr schätze, nämlich Heinz Dierker. Heinz Dierker ist nicht nur einer der erfahrensten Notfallseelsorger im Landkreis Cloppenburg, sondern auch der Kopf hinter der psychosozialen Notfallversorgung hier im Kreis und weit darüber hinaus. Er hat unzählige Ehrenamtliche ausgebildet, auch im Agrotolyschen, wie ich inzwischen weiß. Viele der PSNV-Teams in Niedersachsen arbeiten nach Strukturen, die er mit aufgebaut hat. Und wenn irgendwo im Landkreis ein schwerer Unfall passiert, dann sind Heinz und seine Leute diejenigen, die kommen, wenn Worte fehlen. Sie sind dafür Angehörige, für Ersthelfer, für Unfallzeugen, für Einsatzkräfte. Kurz, sie sind Hilfe für die Seele. Heinz, wie würdest du jemanden, der PSNV, die psychosoziale Notfallversorgung, noch nie gehört hat, in wenigen Worten erklären? Was tut ihr?
Also wenn wir zu Einsatzstellen gerufen werden, verschaffen wir uns erstmal einen Überblick von der Einsatzstelle und müssen dann auch unter Umständen Prioritäten setzen. Das heißt natürlich, wenn Angehörige sich an der Einsatzstelle befinden, gehört natürlich die in unserem Blickwinkel. Aber nicht nur, wir sind auch für die Ersthelfer und Augenzeugen da, die immer wieder zu solchen oder in solchen Einsatzbereichen reinkommen, ungewollt, müssen aber anschließend sich mit diesen Dingen, die sie gerade erlebt haben, auseinandersetzen. Und das ist natürlich auch sehr belastend. In vielen dieser Einsätze, die ich so erlebt habe, sind wesentlich mehr Menschen daran beteiligt wie 113. Wir hatten ja auch, die ich auch im Bühnenprojekt vorstelle, sehr schwere Verkehrsunfälle hier bei uns im Landkreis Cloppenburg. Daher kommt es dann auch im Nachhinein dazu, dass wir ein paar Menschen nach diesem Ereignis ja zur Seite stehen müssen, weil sie Belastungsreaktionen davongetragen haben. Es sind sehr viele Augenzeugen und Ersthelfer, denn die sich im Nachhinein an uns wenden.
Was schildern die denn?
Wir fragen auch an Einsatzstellen, wenn sie morgen etwas anders haben bei sich selber oder merken, wie es gestern gewesen ist, melden sich bei uns. Die kommen dann, haben immer wieder diese Bilder vor Augen. Da sind wir diejenigen, die versuchen, einmal zuzuhören, aber auch versuchen, diese Belastungsreaktionen, die aufgetreten sind, die uns geschildert werden, ich sage mal, so ein bisschen zu entschärfen.
Aber das hat sich ja im Hirn festgesetzt. Wie kann es denn gelingen, das zu entschärfen?
Es ist folgendermaßen, wenn solche Menschen solche Belastungsreaktionen spüren oder auch merken, dann nehmen wir erstmal denen die Angst, dass es eine vorübergehende Erscheinung ist, in vielen Fällen oder überwiegenden Fällen, und dass sich das, was sie gerade merken, in sich selber auch ein Zeichen der Verarbeitung des Körpers ist, aber auch von Tag zu Tag weniger wird. Und dann sollte es nach wenigen Wochen, wir gehen teilweise von 4 Wochen aus, erledigt sein. aber auch darauf aufmerksam machen, wenn es da immer noch nach Wochen immer wieder die Symptome auftreten, dass sie dann sich psychosoziale Fachkräfte zur Seite nehmen, weil es sich dann unter Umständen zu einem Krankheitsbild entwickelt hat. Man nennt das auch PTBS, posttraumatische Belastungsstörung.
Das betrifft vorrangig Augenzeugen und Ersthelfer. Wie sieht es denn aber aus mit den Angehörigen, die ein Unfallopfer, weil es verstorben ist, nun verloren haben? Also wenn ein Mensch fehlt, ich habe eingangs gesagt, wenn der Stuhl für immer am Tisch leer bleibt, wie erleben die PSNVler, die Kolleginnen und Kollegen auch von dir, diese Leere bei den Angehörigen und wie gelingt es, in einer solchen Situation Halt zu geben, wo nichts mehr so ist, wie es vorher war?
Die erste wichtigste Aufgabe ist einfach für Menschen da zu sein in den Situationen. Die zweite Aufgabe ist für Menschen, sie zu informieren überhaupt über das, was passiert ist, um dass sie es auch begreifen können, dass sie die Orientierung wieder für sich finden. Und die nächste Aufgabe ist, sie, ich sage mal, an orientatorischen Aufgaben heranzuführen. Wir fragen immer, wen möchten Sie jetzt in dieser Situation bei sich haben? Freunde, Bekannte, Nachbarn oder auch ein Seelsorger, ein Pastor?
Können die denn sofort darauf antworten? Wissen die, wen sie dabei haben möchten, oder sind die erstmal wie vom Donner gerührt?
Ja, dann überlegen sie natürlich, das ist auch wieder ein Grund, um sie irgendwo ranzuführen, an Aktivitäten ranzuführen.
Denn wenn ihr mit dabei seid, vermutlich ja mit der Polizei gemeinsam, und dann eine Todesnachricht überbringt, dann ist es doch eine Situation, die überhaupt nicht abzuschätzen ist, was passiert, weil Menschen ja sehr unterschiedlich wahrscheinlich auf eine solche Nachricht reagieren.
Ja, man kennt bei Menschen so etwa um die 40 Belastungsreaktionen, die in dem Moment dann oder Reaktionen, die auftreten können. Das ist völlig unterschiedlich. Ich denke sehr häufig, wenn ich morgens am Wochenende eine Todesbenachrichtigung mit der Polizei gemeinsam durchführen muss, dann ist, wenn wir im Vorgarten der Familie stehen, dann ist die Welt noch hinter der Tür in Ordnung. 10 Minuten später bricht die ganze Welt zusammen und es wird nie wieder so sein, wie es mal gewesen ist.
Viele Fragen, die unmittelbar danach auftauchen, wie kann das sein und das glaube ich nicht und warum? Gab es denn keine Möglichkeit der Rettung? All diese Fragen, könnt ihr die beantworten?
Also die Informationen, die wir versuchen vorher in Erfahrung zu bringen, das ist eben halt ein wichtiger Bestandteil in dem Moment für Menschen, um sie zu stabilisieren. Ich sage immer zu meinem Team, versucht vorher durch die Polizei oder durch Erfahrung an der Einsatzstelle Dinge in den Rucksack zu packen, den ihr gleich mitnimmt, wenn ihr zur Familie fahrt. Weil Informationen, wie ist es denn passiert? Was ist passiert? Wieso ist mein Sohn jetzt verstorben beispielsweise? War jemand bei ihm, als er gestorben ist? Wo ist er jetzt zurzeit? Bei welchem Bestatter oder Ähnlichem? Das sind alle Fragen, die dann an uns gestellt werden. Und die versuchen wir natürlich dann so weit wie möglich im Fall zu beantworten. Wichtig ist immer nur, dass wir gesicherte Informationen weitergeben können. Bei uns ist es so, dass wir immer die Wahrheit sagen. Auch wenn sie ab und zu so grausam ist, aber wir sagen immer die Wahrheit.
Wenn ihr zu einer Unfallstelle gerufen werdet und dort ist beispielsweise eine Familie verunfallt, der Vater ist dabei gestorben, Mutter schwer verletzt, Kinder haben das Ganze glimpflich, sage ich mal, überlebt und sind nun in Polizeiobhut und ihr seid dabei. Die haben Angst, die haben Fragen, was ist mit Mama, was ist mit Papa, was könnt ihr machen?
Also wir begleiten sie ja an der Einsatzstelle und begleiten sie auch anschließend nach Hause. Und versuchen dann die nötigen Dinge, die jetzt gerade im Moment wichtig sind, mit ihnen gemeinsam auf den Weg zu bringen.
Und wenn die Eltern aber ja gar nicht mehr da sind, weil ein Elternteil verstorben ist und ein Elternteil im Krankenhaus, was passiert mit den Kindern dann?
Wenn wir kein soziales Umfeld finden in diesem Moment für die Kinder, dann schalten wir hier das Jugendamt des Landkreises Kloppenburg ein, die dann eben halt mit uns gemeinsam die Dinge auf den Weg bringen, die erforderlich sind für die hinterbliebenen Kinder. Mhm.
Ich habe eingangs gesagt, Heinz Dierker ist ein Mann, der unzählige Ehrenamtliche ausgebildet hat. Was müssen Menschen mitbringen, um in solchen Extremsituationen für andere da sein zu können, wenn sie Mitglied der persönlichen Notfallversorgung sein möchten?
Ja, wichtig ist erstmal, dass man Menschen in der Situation nicht alleine lässt. Aber ich glaube auch, wenn man auf so Verkehrsunfällen zukommt, wo jetzt auch Angehörige da sind, dann soll man sich nicht scheuen, sondern ruhig hingehen. Und sie zur Seite stehen. Und dass man das selber kann, ich glaube schon, auch wenn man nicht unmittelbar an dieser Sache beteiligt ist, steht man unter Stress. Und in Stresssituationen ist man wesentlich leistungsfähiger und konzentrierter, sodass man dann in dem Moment auch gut helfen kann und zumindest vielleicht den einen oder anderen dann den Ball zur Seite steht.
Wie schützt sich eigentlich das Team der PSNV selbst vor Überlastung? Gibt es da Rituale, Strukturen, Gespräche?
Also bei uns ist es grundsätzlich so, wenn wir einen Einsatz beendet haben, trifft sich das gesamte Team noch einmal, um diesen Einsatz zu reflektieren und auch vielleicht Dinge zu nennen, die mich also persönlich belasten in der Situation. Und das Deutsche Rote Kreuz stellt einmal im Monat eine Supervision zur Verfügung mit einem Supervisor, wo wir das Erlebte dann halt nochmal aufarbeiten können.
Wenn ein Heinz Dierker auf die jungen Menschen schaut, die 113 erleben, was sollen diese mitnehmen?
Also ich glaube schon, diese Veranstaltungen, die wir jetzt gemeinsam durchgeführt haben, dass wir junge Menschen auf die emotionale Weise erreichen und ihnen das, was geschildert wird von unterschiedlichen Akteuren, dass es dazu beiträgt, dass doch ein junger Mensch, der im Fall zu schnell unterwegs ist oder vielleicht vorhat, mit unter Alkohol ans Steuer zu steigen, dass er sich unter Umständen dann an dieses, was er irgendwann mal in Kloppenburg für Seute Löning oder auch in Vechta gehört hat, dran zurückdenkt und sagt, okay, nein, ich lasse mein Auto stehen und gebe den Herrschaften den Schlüssel, die dann im Fall nüchtern sind.
Sie hören Wir ist hier, den Podcast für den Landkreis Kloppenburg. Heute geht es um das Präventionsprojekt 113 und unser nächster Gast ist jemand, der beruflich jeden Tag mit Abschied, Trauer und Würde zu tun hat und der dennoch Momente erlebt, die ihn selbst tief berühren. Andreas Seidelfeld ist Bestatter, ein Beruf, der natürlich eine große Ruhe, viel Empathie und eine klare professionelle Haltung erfordert. Routinen gehören dazu, Rituale, Abläufe, Verlässlichkeit und doch, auch Bestatter sind, logisch, eben nur Menschen. Und seine Perspektive zeigt sehr eindrucksvoll, dass selbst Menschen, die täglich mit dem Tod arbeiten, von einzelnen Schicksalen tief getroffen werden. Viele Menschen stellen sich ja ihren Beruf als emotional auch durchaus belastend vor. Wie gelingt es ihnen denn eigentlich normalerweise, eine professionelle Distanz auch zu wahren?
Diese Frage stelle ich mir selber oft und ich glaube, mein Anliegen ist es eben, die Familien wirklich zu betreuen und die eigenen Emotionen ein Stück weit in den Hintergrund zu stellen. Und ich bin dann immer in diesen Situationen sehr damit beschäftigt, alles zu organisieren, dass es für die Familien erträglich wird, weitestgehend erträglich werden kann. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich auch mit vielen Belastungssituationen, die einen vielleicht so erwarten können, relativ noch gut umgehen kann.
Sie haben einmal erzählt, dass es Ereignisse gibt, die selbst Sie aus der Bahn werfen. Was macht solche Situationen für Sie persönlich so schwer?
Also Situationen, die mir da spontan einfallen, das sind eben Unfallsituationen, wo wir zu Unfällen gerufen werden. Und ich erinnere mich jetzt an eine Situation, wo die Kommunikation mit den Eltern des tödlich Verunglückten so gelaufen ist, dass die Eltern nicht mitbekommen haben, dass der Sohn an der Unfallstelle verstorben ist. Sie sind zur Unfallstelle gekommen und ich bin an der Unfallstelle eingetroffen mit meinen Kollegen und im gleichen Moment auch die Eltern, die Mutter. Und ich stand gerade neben der Mutter, als dann zum Beispiel die Polizisten der Mutter mitteilen mussten, dass keiner diesen Unfall überlebt hat. Diese Schreie dieser Mutter, das sind zum Beispiel Situationen, die mich heute noch reißen. Das sind so Situationen, wo ich doch auch vielleicht schwer mit umgehen kann, ja.
Wissen Sie noch, wie damals mit der Mutter weiter umgegangen wurde? War sofort Hilfe wie von Heinz Dierker zur Stelle?
Ja, also das konnte ich so am Rande beobachten, beziehungsweise eben in diesem Augenblick. Es war sofort sowohl die Krisenintervention zur Stelle als auch die Polizei. Und dann bin ich auch, muss ich auch so sagen, ganz schnell in meine Routine zurückgerufen worden, weil es ging ja eben auch darum, uns mit den Einsatzkräften vor Ort zu besprechen und eben die Überführung vorzunehmen.
Da ist es gut, wenn Routine wieder schnell greift, ja?
Ja.
Haben Sie dort mittlerweile Mechanismen, so möchte ich Sie mal schreiben, entwickelt für sich selber, wie Sie am besten damit umgehen können?
Ich glaube, viel mit Kollegen und vertrauten Personen hilft mir, damit fertig zu werden. Und das ist mal mehr, mal weniger erforderlich. Ansonsten kann ich mich ganz gut dann wieder in diesen Organisationsprozess finden. Das hilft mir auch sehr.
Aber Sie erleben ja viele Familien in Ausnahmesituationen. Mhm. Hat dieser besondere Unfall, von dem Sie gerade erzählten, Ihre Sicht auf Trauer und Begleitung verändert?
Also er hat mir nochmal vor Augen geführt, wie individuell eben jeder Trauerfall auch ist und wie individuell jede Familie auch begleitet werden muss, ja.
Was hilft Ihnen denn eigentlich persönlich, nach solchen Einsätzen wieder in den Alltag auch zurückzukehren?
Was mir persönlich hilft, und da muss ich jetzt vielleicht so einen Zeitraum angeben, gerade wenn ich selbst dann auch mit der Bestattung solcher Trauerfälle betreut werde, hilft es mir persönlich, wenn ich nachher sehe, dass nach einem bestimmten Zeitraum die Familie auf einem guten Weg ist, aus ihrer Trauer herauszufinden.
Haben Sie da noch Kontakte?
Vereinzelt habe ich Kontakte und ich muss auch sagen, dass ich auch eben nach so tragischen Verkehrsunfällen die ein oder andere Freundschaft mit der Familie ergeben hat. Das ist etwas, was man, glaube ich, selten erlebt, aber ich stehe mit der einen oder anderen Familie wirklich auch heute noch in einem ganz herzlichen Austausch. Und das ist etwas, was auch mir hilft. Ja.
Wissen Sie, Sie können jeden Feuerwehrmann, jeden Notfallseelsorger und letztlich auch jeden Rettungssanitäter fragen, wenn der unterwegs ist im Landkreis. Er wird Ihnen immer zeigen können, wo ein Unfall passierte, wo Menschen auch zu Tode kamen. Das vergisst du nie. Geht das Ihnen ähnlich?
Ja, das geht mir ähnlich, ja. Ich habe das an bestimmten Unfallstellen. Ich will nicht sagen, dass da regelmäßig dann wieder der Film abfährt, was war da, aber ich habe ganz oft eben noch die ein oder anderen Bilder vor Augen von diesen Einsätzen, ja.
Wenn junge Menschen im Publikum von 113 zuhören, ist vermutlich ganz still ist, auch in dieser Aula, in diesem Saal. Was möchten Sie ihnen aus Ihrer Erfahrung mitgeben?
Ja, ich möchte Ihnen mitgeben, dass Sie vor allen Dingen im Straßenverkehr wirklich besonnen fahren. Und ich finde es in diesem Alter, und so war ich vielleicht früher auch, besonders prägend, dass gerade diese jungen Erwachsenen vielleicht auch oft sich überschätzt haben, cool sein wollten.
Mir kann nichts passieren.
Mir kann nichts passieren, das passiert allen anderen, aber mir doch nicht. Ich kann ja Auto fahren oder. Mir ist es wichtig, denen vor Augen zu führen, dass dem eben nicht so ist. Und dass eben dieses coole Verhalten ganz oft eben dazu führen kann, dass auf einmal eine Situation völlig eskaliert und eben ein tragisches Ende nimmt.
Was wünschen Sie sich für den Umgang mit Trauer, Tod und schweren Unfällen in unserer Gesellschaft?
Vielleicht offener über das eine oder andere sprechen. Trauer ist ein schweres Thema insgesamt, weil auch viele, die gerade von der Trauer nicht betroffen sind, aber Trauernde sehen, gar nicht wissen, wie sie mit diesen Menschen umgehen sollen. Und andersherum berichten mir Trauernde, dass sie in dieser Zeit der Trauer ganz oft gemieden werden und eben das auch als belastend empfinden. Und ich glaube, Menschen, die das eben beobachten, dürfen sich ruhig trauen, Trauernde anzusprechen. Vielleicht auch diese erstmal unpassende Frage stellen, wie geht es dir? Wir wissen, dass es dir schlecht geht, aber wie ist es heute? Und andersrum dürfen Trauernde dann auch ganz klar kommunizieren, was gerade Phase ist oder dass sie eben auch nicht angesprochen werden möchten, ohne dass es übel genommen wird. Das wäre etwas, was vielleicht ganz gut wäre.
Was gibt Ihnen persönlich ein gutes Gefühl bei Ihrer Arbeit, auch in solchen Situationen?
Ein gutes Gefühl gibt mir, wenn Familien mir reflektieren, dass der Abschied, den sie da erleben mussten, durch unsere Arbeit vielleicht in Anführungsstrichen in positiver Erinnerung geblieben ist.
Unser nächster Gast bringt eine Perspektive mit, die im Präventionsprogramm 113 oft unterschätzt wird, aber enorm wichtig ist, nämlich die juristische. Jan-Oskar Höfmann ist Anwalt für Verkehrsrecht und begleitet seit vielen Jahren Menschen, deren Leben durch einen Unfall aus der Bahn geraten ist, auf beiden Seiten. Er kennt also die rechtlichen Konsequenzen für Unfallverursacher, aber auch die langen Wege, die Opfer und Angehörige gehen müssen, oft über Jahre hinweg. Uns wird also gleich verdeutlicht, dass ein Unfall nicht endet, wenn Blaulicht und Feuerwehr verschwunden sind. Die Folgen wirken nach, finanziell, rechtlich, auch emotional. Und genau deshalb ist seine Perspektive ein ganz zentraler Baustein von 113. Herr Höfmann, Sie beschäftigen sich täglich mit den rechtlichen Folgen von Verkehrsunfällen. Was erleben Sie denn in Ihrer Arbeit am häufigsten? Unwissenheit, Leichtsinn oder schlichtweg tragische Fehler?
In meiner täglichen Arbeit würde ich behaupten, ist es tatsächlich ein Mix sämtlicher Ursachen eines solchen Verkehrsunfalls. Der Leichtsinn wird sicherlich auch zu finden sein, auch des Öfteren bei jungen VerkehrsteilnehmerInnen. Aber in der Regel, so wie es ja auch Herr Grotelüschen schon gesagt hat, ist es oft einfach schlichtweg ein tragischer Unfall, ein tragischer Fehler, der nicht allein dem Leichtsinn zuzuschreiben ist. Das heißt, dass einfach in einer bestimmten Situation oft Verkehrsunfallopfer, teilweise auch dann die Verkehrsverursacher, gar nicht mehr wirklich wissen, vielleicht auch um sich selbst zu schützen, was ist da tatsächlich passiert, wann habe ich mich dazu entschieden, die Straße zu überqueren, den Abbiegevorgang einzuleiten, habe ich den entgegenkommenden Fahrer noch wahrnehmen können oder nicht. Sie wissen nur noch, es hat plötzlich geknallt. Und oftmals nur durch Augenzeugen können wir dann rekonstruieren oder durch andere Verkehrsteilnehmer, was ist da wirklich geschehen.
Sie vertreten ja sowohl Unfallverursacher als auch Opfer und Angehörige. Wie unterschiedlich sind diese beiden Welten, wenn man sie wirklich so aus der Nähe betrachtet?
Die Folgen von Verkehrsunfallopfern sind in der Regel natürlich deutlich langwieriger. Insbesondere, wenn dort schwerste Verletzungen mit einhergingen, dann sind es zivilrechtliche Fragen, teilweise auch sozialrechtliche Fragen, die die Menschen über Jahre, wenn nicht sogar ihr Leben lang begleiten. Sei es Erwerbsschäden, wenn Menschen aus einem solchen Verkehrsunfall ihre Leistungsfähigkeit zu erbringen, ihre Arbeitsleistung verlieren, sprich, dass sie nicht mehr wirklich arbeiten können, ihrem Beruf nicht mehr nachgehen können, ihrer Berufung, dann sind das Menschen, die werden noch Jahrzehnte mit Behörden, mit Gutachtern, mit Gerichten zu tun haben. Dann geht es darum, dass sie Erwerbsminderungsrenten vielleicht geltend machen wollen, dass sie sich begutachten lassen müssen, ob nicht vielleicht wieder die Leistungsfähigkeit zurückerlangt. Also das sind langwierige Folgen für Verkehrsunfallopfer und die Verursacher.
Das kann auch demütigend wirken, nicht?
Für Unfallopfer. Absolut. Das sind, man hat vielleicht den Irrglauben, dass durch den Versicherungsschutz, den wir im Verkehrsalltag ja erleben, dass man absolut vollumfänglich geschützt ist. In der Theorie ja. Sämtliche Ansprüche, die bestehen, sind zu erfüllen. Aber man streitet sich damit Versicherungen in langwierigen Verfahren. Was ist denn tatsächlich der Anspruch des Opfers? Wie viel Schmerzensgeld ist denn angemessen? Wie viel Erwerbsminderung ist denn bei dem Verkehrsunfallopfer wirklich gegeben? Und das sind dann langwierige Gutachten, die durchgeführt werden müssen, wo Opfer immer wieder bei Ärzten vorstellig werden müssen, ihre Leidensgeschichte offenbaren müssen, sich auch seelisch nackt machen müssen. Das ist für Opfer teilweise sehr demütigend und langwierig. Für die Verursacher ist das oftmals eher kurzfristiger, aber auf eine andere Art und Weise intensiv. Das sind zivilrechtliche Ansprüche, mit denen sich Verursacher konfrontiert sehen. Da ist dann kurzfristig auch noch die eigene Haftpflichtversicherung in der Regel da. Wenn aber ein Unfallverursacher diesen Unfall durch Drogen, durch Alkohol oder ähnliches verursacht hat, dann besteht auch die Gefahr eines Regress. Das heißt, dann ist vielleicht der erste Unfallprozess abgeschlossen, die Versicherung hat reguliert und dann kriegt man plötzlich einen Brief vom Gericht oder im Kasseunternehmen, dass die eigene Versicherung sagt, so, lieber Verursacher, du bist damals einfach weggefahren vom Unfallort, du hast nicht erste Hilfe geleistet, du hast vielleicht Alkohol getrunken oder warst unter Drogen, jetzt beteilige dich auch an den Schadenskosten und dann kann es teuer werden.
Langwierig auch, ja. Welche rechtlichen Konsequenzen können denn, nachdem Sie das gerade angesprochen haben, junge Fahrerinnen und Fahrer erwarten, wenn sie durch Ablenkung, Geschwindigkeitsüberschreitung oder auch Alkohol einen Unfall verursacht haben?
Ja, also wenn ein junger Verkehrsfahrer einen solchen Verkehrsunfall verursacht, sagen wir mal durch Alkoholeinfluss oder BTM, also Betäubungsmittel, dann ist natürlich ein Strafverfahren erst einmal automatisch der Fall. Dann haben wir gegebenenfalls eine Trunkenheitsfahrt. Das heißt, der junge Unfallverursacher sieht sich damit konfrontiert, auch strafrechtliche Konsequenzen zu erfahren. In der Regel, wenn ein solcher Fahrer noch nicht vorbelastet ist, also noch nicht einschlägig vorbestraft oder dergleichen, dann wird ein solches Verfahren selbstverständlich nicht mit Haftstrafen oder dergleichen enden. Aber der Entzug der Fahrerlaubnis oder eine Sperre sind solche regelmäßigen Konsequenzen. Und das bedeutet, dann wird hier auch der Landkreis, kommt dann am Ende ins Spiel als Fahrerlaubnisbehörde, dass ein solcher junger Mensch über ein halbes Jahr oder länger keine Fahrerlaubnis mehr hat.
Abgesehen davon hat der ja sicherlich auch eine psychische Belastung jetzt zu tragen, ne?
Selbstverständlich. Meine Arbeit als Rechtsanwalt ist anders als die von Herrn Tirka oder auch Herr Grotelüschen weniger emotional geprägt. Ich bin mehr so die rationale Ebene. Auch auf diesem Präventionsprojekt merkt man ja sehr stark, dass wenn man die Geschichten von Herrn Grotelüschen oder auch Herrn Tirka hört, das bewegt sofort die Schülerinnen und Schüler, die dort vor Ort sind. Auch mich selbst, wenn ich diese Geschichten höre, die persönliche Betroffenheit. Bei mir ist es mehr der Kopf, dass man die Ratio versucht zu erreichen, zu deutlich zu machen, ihr alle liebt es doch, einen Führerschein zu haben. Das sind junge Menschen, die vielleicht gerade die Führerscheinprüfung absolviert haben oder dabei sind und sich freuen, endlich mit ihren Freunden fahren zu können, zu wissen, dieses Papier, dieses Recht zum Fahren wieder zu verlieren und das nicht nur für einen Monat, sondern für lange, lange Zeit. Das soll ja auch einen präventiven Charakter erfüllen bei dieser Veranstaltung.
Die erste Veranstaltung in Friseute, die werden wir wahrscheinlich alle nicht vergessen. Das war da Totenstille. Wahnsinn, also das fand ich schon gewaltig. Und wenn man da oben steht und dann was erzählt und man guckt so in die Augen von den vielen Schülern und auch Erwachsene, die da waren, dann merkt man schon, dass das schon irgendwo in den Kopf reingeht. Und ich glaube, mit dem, was wir da machen, treffen wir die Schüler schon. Und wenn es nur eine Handvoll sind, die da über sich selber dann nachdenken, haben wir schon viel erreicht.
Heinz Dierker, wenn eine solche Veranstaltung zu Ende ist, kommt ihr denn noch anschließend mit den Schülerinnen und Schülern ins Gespräch?
Ja, wir sind erstmal mit mehreren Kriseninterventionshelfern in der Aula während der Veranstaltung. Und viele Schüler unter Umständen werden auch an das erinnert, was sie vielleicht schon in ihrem Leben erlebt haben und werden angetickert und fangen an zu weinen. Dafür sind unsere Kriseninterventionshelfer da, die sie dann begleiten außerhalb der Aula. Und wir stehen auch zu Gesprächen nach der Veranstaltung zur Verfügung.
Johann Wimberg, wir haben jetzt viele Gespräche hier gehört. Wie wirkten diese Gespräche auf Sie?
Ich bin da so ein bisschen auch bei Jan-Oskar Höfmann, wenn man so, ja, als Jurist, ich als Leiter einer Behörde hier der Kreisverwaltung, ist man erstmal auf der rationalen Ebene unterwegs und dennoch packt es einen emotional, wenn man das, was wir gehört hat, so auf sich wirken lässt und aufnimmt. Und das ist auch, glaube ich, gut so, denn das ist am Ende, dass das Emotionale ja mehr als das Rationale uns sensibilisiert, auch ins Handeln zu kommen, Dinge zu überlegen, wie kann man etwas machen, etwas verändern. Das gilt nicht nur hier für die Kreisverwaltung, sondern auch für die Kreispolitik. Wo können wir vielleicht auch ansetzen, um Schlimmeres zu verhindern, wenn es um Verkehrsunfälle geht? Davon haben wir gehört. Was kann so ein Landkreis dann dafür tun, damit die Straßen sicherer werden? Sicherlich nicht alles, aber hier und da haben wir vielleicht Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Und das tun wir auch an verschiedenen Stellen.
Sie leben in Friseute, fahren jeden Tag eine unfallträchtige Strecke von Friseute nach Kloppenburg und wieder zurück. Hier und dort sieht man Kreuze am Straßenrand und plötzlich bei 113 hat man Gesichter vor Augen. Ja. Nicht die Gesichter der Verstorbenen wohl, aber Gesichter jener Menschen, die an diesem Unfall als Helfende mit beteiligt waren, nämlich bei Aufräumarbeiten, mit Rettungsarbeiten, auch mit der späteren juristischen Unterstützung möglicherweise. Wie wichtig ist es tatsächlich auch, dass solche Dinge ein Gesicht jetzt erhalten mit 113 und eine Stimme, viele Stimmen.
Ja, das ist eben sehr wichtig, weil dieses Projekt ja sensibilisieren will und junge Leute ansprechen will, überhaupt Menschen ansprechen will, um sich vielleicht Gedanken zu machen, vielleicht eben mehr als bisher, wenn man achtlos über die Straße fährt und das zur Routine jeden Tag geworden ist. Sie sagten, dass ich fahre jeden Tag diese Strecke. Die B72 ist das in dem Falle von Friseute nach Kloppenburg und wieder zurück. Das sind auch so roundabout 50 Kilometer am Tag. Und ich bin auch heute Morgen noch wieder an einer Stelle vorbeigekommen, an der vor einigen Tagen jemand ums Leben gekommen ist bei einem Motorradunfall. Einige Wochen zuvor, die Striche sieht man immer noch auf der Straße, gab es dort rund um Ostern, von Ostersamstag auf Ostersonntag, einen ganz schweren Verkehrsunfall mit immer noch weitreichenden Folgen. Das geht mir natürlich auch durch den Kopf und dann wird man damit konfrontiert und sieht, was hier so passiert, auch sehr häufig auf dieser Strecke, auch auf anderen Strecken im Landkreis. Die B401 und andere Strecken sind da nicht ausgenommen. Und da fragen wir uns natürlich, wie kann man auch dazu beitragen, eben Menschen zu sensibilisieren oder auch Maßnahmen zu ergreifen, die eben da mithelfen können, dass weniger Unfälle passieren.
Die Unfallzahlen sind jedenfalls erschütternd, ne? 2770 Verkehrstote im Jahr 2024. Jeder Dritte durch zu hohe Geschwindigkeit, jeder Zehnte durch Ablenkung. Wie gehen Sie denn als Landrat mit solchen Zahlen um und was bedeuten Sie für Ihre Verantwortung im Bereich auch Verkehrssicherheit?
Also für uns ist das ja immer die Frage, wo kann man ansetzen? Und der Landkreis hat da ja schon auch in der Vergangenheit, weil wir auch tatsächlich ein unfallträchtiger Landkreis sind, auf verschiedenen Strecken passieren eben nach wie vor zu viele Verkehrsunfälle und teilweise auch mit sehr tragischem Ausgang, dass wir gucken, wie können wir da etwas tun. Und verschiedene Bereiche gibt es, wo wir seit vielen Jahren tätig sind. Ich nenne mal das Schutzengelprojekt, das hier extra darauf angelegt ist, in der Zielgruppe der 16- bis 24-Jährigen auch Leute zu sensibilisieren, für Zivilcourage, für mehr Zivilcourage zu gewinnen. Auch wenn es um das Thema geht, wie verhalte ich mich richtig, das Thema Alkohol im Straßenverkehr, das ist ja hier vorhin auch schon angesprochen worden, eben dann zu sagen, ich lasse den Schlüssel liegen und steige nicht mehr ins Auto. Das ist schon von besonderer Bedeutung. Dieses Projekt setzt darauf an, Multiplikatoren zu finden. Also junge Leute, die sich über dieses Projekt einbinden lassen, um andere wieder mitzunehmen, vorsichtiger unterwegs zu sein. Ein anderes Beispiel sind unsere Einnahmen, die wir generieren aus den Verkehrsüberwachungen, also die sogenannten Blitzer. Diese Einnahmen werden bei uns auf Beschluss des Kreistages ausschließlich für verkehrssichernde Maßnahmen eingesetzt. Das sind Verkehrssicherheitstrainings, die wir anbieten. Das ist diese Aktion Fit im Auto. Wir haben dann noch auch für den Radverkehr diese Aktion hier im Landkreis Schlaue Köpfe tragen Helm. Übrigens auch ein ganz wichtiger Punkt, gerade wo das Thema auch der E-Bikes in den letzten Jahren sehr stark zugenommen hat. Und wir unterstützen natürlich maßgeblich, wir haben PSNV hier am Tisch, damit sind wir direkt verbunden mit dem Deutschen Roten Kreuz, die Feuerwehren. Auch auf diesem Bereich geben wir, glaube ich, überdurchschnittlich viel rein, um tatsächlich unsere Rettungs- und Hilfsorganisationen mit allem, die da zusammenhängen, auch so gut auszustatten, dass das alle Beteiligten in die Situation versetzt, im Ernstfalle auch wirklich es nicht an Ausstattung mangeln zu lassen. Das ist, glaube ich, auch von großer Bedeutung. Und da will ich auch nicht nur vom Landkreis sprechen. Zur Wahrheit gehört dazu, dass unsere Städte und Gemeinden das natürlich für ihren Teil auch sehr engagiert machen. Und das sind alles Themen und Bereiche, wo wir versuchen, etwas zu tun. Das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, das weiß ich. Aber ich glaube, wir haben da schon eine ganze Menge angeschoben. Und das Nachdenken darüber, wie man vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch mehr machen kann, das hört ja nicht auf.
Herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende dieser zweiten Folge angekommen und am Ende einer Doppelfolge, die zeigt, wie viel hinter 113 steckt. Es sind nicht nur Geschichten, es sind Erfahrungen, die Menschen geprägt haben. Es sind Einsätze, die Leben verändert haben. Und es sind Perspektiven, die uns alle daran erinnern, wie fragil dieser eine Moment im Straßenverkehr sein kann. Mein ganz herzlicher Dank geht an Heinz Dierker, Herwig Grotelüschen, Jan-Oskar Höfmann, Andrea Sadelfeld und Landrat Johann Wimberg, der dieses Präventionsprojekt 113 unterstützt und mitträgt. Vielleicht haben Sie sich während dieser Folge gefragt, warum das Programm 113 heißt. Heinz Dierker hat es schon während unseres Gespräches durchblicken lassen. Es sind im Durchschnitt 113 Menschen, die von einem einzigen Unfalltod betroffen sind. Also nicht nur der Mensch, der stirbt, sondern Familie, enge Freunde, bekannte Mitschülerinnen und Mitschüler, Kolleginnen und Kollegen, Zeugen, Ersthelfer, Einsatzkräfte, Ärztinnen und Ärzte, Polizei, Rettungsdienst, Bestatter, Krisenintervention, sogar Standesamt und Presse. Die Zahl macht deutlich, ein Unfall betrifft nie nur eine Person. Er zieht Kreise weit über den eigentlichen Unfalltod hinaus. Und genau das zeigt 113 auch jungen Menschen, von denen viele längst einen Führerschein haben fürs Mofa, fürs Moped, für den Trecker oder auch fürs Auto. Sie wissen, dass Unfälle Folgen haben. 113 macht sichtbar, wie viele Menschen diese Folgen spüren und wie wichtig jede einzelne Entscheidung im Straßenverkehr ist. Herzlichen Dank für Ihr Interesse, fürs Zuhören. Empfehlen Sie bitte insbesondere diese Doppelfolge von Wir ist hier, die Ausgaben 70 und 71 weiter. Noch besser abonnieren Sie den Podcast, dann bleiben Sie immer auf dem Laufenden und wir hören uns ganz automatisch wieder. Das nächste Mal übrigens in 14 Tagen. Bis dahin und seien eine gute Zeit und tschüss.
Das war Wir ist hier, der Podcast für den Landkreis Cloppenburg. mit Landrat Johann Wimberg und Lars Kors.